I know. Yeah. Okay. Subject, fire. Dear Sir Stroke Madam, I'm writing to inform you of a fire which has broken out at the premises of... No, that's too formal. Dear Sir Stroke Madam, fire! Exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Help me! Exclamation mark. 123 Carrenden Road. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss.
Concord Nummer 220, Death Parade. Hallo und herzlich willkommen zum 220. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 30. Juli 2010, aufgenommen habe.
It is 12, 21.
Damit vorwärts und rückwärts gelesen, gerade noch das gleiche, jetzt nicht mehr. Edge. So, heute war es ein bisschen bewölkt. Von irgendwelchen Regen, der da schon angekündigt ist, habe ich allerdings zum Glück nichts mitgekriegt während den Aufnahmen. Und der Titel ist einigermaßen vielsagend. Das Ding hieß originär irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. So, ins Intro habe ich dafür reingestopft einen Ausschnitt aus der IT Crowd. Eine britische ist es, glaube ich, Fernsehserie, die in so vielen Dingen recht hat. Aber ja. Dear Sir Stroke Madam. Ja, inhaltlich gibt es allerdings diese Woche wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit ohne Späß. Und auch der LHC kommt wieder nicht drinne vor. Mensch, dabei hätte er es verdient mit 25 Bunches pro Beam. Ja, jedenfalls, was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann jedenfalls Teil 3, die Technik-Ecke für diese Woche. Die enthält ein paar Fanboy-Meldungen, zwei Mafia-Meldungen, eine Atommeldung. Eine Meldung vom Auge, weil da ist es ja in der vergangenen Woche mal wieder weitergegangen und mehr. Oha, Scattered Showers, Scattered Clouds, aber trotzdem immer noch mild. Haben wir bei 17 Grad, die sich anfühlen wie 17 oder 18. Wind macht irgendwas zwischen 18 und 33 km/h oder 22 aus dem Westen. Kurz ist ein bisschen windig und es könnte sein, dass es regnet. Das wiederum kann ich ja mal eben querchecken, ob das sein kann oder ob das nur, naja, geht so. In einer halben Stunde kann es mal ein kleines bisschen regnen, hier zumindest. Aber ja, so, da bin ich dann wieder. Praktisch so ein tragbares Internet. Ja, da bin ich dann jedenfalls wieder mit erstmal ein paar Fanboy-Meldungen. Als wir da hätten, eigentlich war ja angekündigt, hatte ja Steve auf der Antenna-Gate-Veranstaltung gesagt, ja, das weiße iPhone 4, das käme noch im Juli. Ja, so viele Tage vom Juli sind nicht mehr übrig, beziehungsweise wenn diese Datei hier im Feed aufschlägt, dann ist eine negative Anzahl Tage vom Juli 2010 noch übrig. Aber ja, da gab es dann noch eine Meldung. Letzten Freitag, while models of Apple's new iPhone, Klammer auf R, Klammer zu, 4 have continued to be more challenging to manufacture than we originally expected, and as a result, they will not be available until later this year. Oder anders ausgedrückt, weißes iPhone kommt doch noch nicht. Später irgendwann. So ein bisschen unkonkret, aber ja, wäre noch die spannende Frage, warum zum Kuckuck. Oder was zum Kuckuck an so einem weißen 4er iPhone so schwer zu produzieren sein soll. Aber ja, jedenfalls, also weißes iPhone 4 irgendwann später im Jahr. Angeblich sollen sie den Produktionsprozess inzwischen im Griff haben, aber wollten irgendwie keinen weiteren Termin nennen, den sie dann eventuell vielleicht doch nochmal reißen. Die Frage, die sich auch aufdrängt, ist, wie kann es sein, dass Steve Geräte ankündigt, aber die dann doch nicht verfügbar sind? Also wieso kündigen sie Geräte an, die nicht verfügbar werden? Aber ich vermute mal, die große Massenproduktion für iPhone 4 wird auch ungefähr erst in KW 23 losgegangen sein. Könnte ich mir so lebhaft vorstellen. Also in KW 23 war definitiv schon eine Produktion. Von daher, ja. Ne? Siehe, kleines, im Moment gerade ziemlich geräuschloses iPhone 4 in meiner Tasche. Wobei, ich könnte natürlich iPhone 4 auch einfach mal pro forma Geräusche machen lassen. Nur um zu beweisen, dass ich tatsächlich noch ein zweites iPhone dabei habe. Da glaubt mir ja sonst keiner. Halten mich ja alle berechtigterweise für völlig gaga. Schnapp. Was macht es denn mal? Irgendwie habe ich doch auch die sprechende Uhr. Da habe ich die sprechende Uhr.
It is 11:33.
Das andere 134. Da sind sie sich auch nicht so wirklich einig, was sie denn da nun eigentlich finden. Aber ja, also jedenfalls ist das weiße iPhone 4 irgendwie immer noch nicht in Sicht. Wo ich mindestens eine Person kenne, die darüber unglücklich sein dürfte. Nämlich die Dänen, die ich vor 2 Wochen getroffen habe im Apple Store, die halt unbedingt ein weißes iPhone 4 haben wollte. Nun ja, da gibt es jetzt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Entweder ein schwarzes kaufen oder gar keins. So, dann ist jedenfalls das Case-Programm am Freitag noch als App gestartet. Also die Geschichte so frei nach dem Motto, okay, you want free bumpers, okay, you get free bumpers. Und ja, war so meine blöde Idee, hey, wir haben doch hier einen Apple Store. Dann wandere ich doch einfach mal hin und frage mal, wie geht denn das? Ergebnis, wo nicht. Beziehungsweise seit Freitag über eine App, die man sich kostenlos im App Store runterladen konnte. So frei nach dem Motto, okay, ich lade mir die App, die wiederum geht dann hin. Und nur wenn sie auf einem iPhone 4 ausgeführt wird, dann erlaubt die einem überhaupt noch irgendwas. Dann will die Anmeldung am Apple Apps App und iTunes Store, ja, weil da sind halt schon mal irgendwie Adressdaten hinterlegt, da muss man die nicht noch irgendwie anders eingeben. Und dann gab es irgendwie eine bummelig Handvoll Hüllen zur Auswahl, also eben die Bumper, aber eben nur in der Geschmacksrichtung schwarz. Also irgendwie die bunten Bumper, die es in den USA mal gegeben haben soll, sind keine Ahnung, wo die hin verschwunden sind. Hier, TM, gab es irgendwie immer nur schwarze Bumper. Also ich habe auch einen schwarzen Bumper an meinem iPhone 4, der jetzt irgendwann in der Woche ist mir das iPhone auch mal aus den Händen geglitscht. Hat ganz ordentlich Klonk gemacht, aber keine Verletzungen davon gezogen. Naja, und jedenfalls konnte man dann sich da irgendwie eine Hülle aussuchen. Hab mir dann erstmal umgeguckt im Netz, so welche Hülle ist denn hier empfehlenswert, weil es gibt nämlich nicht nur die Bumper, sondern eben auch andere. Und habe ich mir eine ausgesucht und gesagt, okay, die nehme ich. So, dann gab es noch Adressdaten eintragen, ne, die hat der sich halt aus dem Store-Account schon rausgeflöht. Ich hätte also auch noch ändern können, wenn ich Bock drauf gehabt hätte. Hatte ich nicht, von daher ging das schon. Und Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist so ungefähr 3 bis 5 Wochen, beziehungsweise das Teil, was ich mir ausgeguckt habe, 4 bis 6 Wochen Lieferfrist. Kommt also irgendwann im September. So, ja, mal gucken. Danach war die App allerdings dann einigermaßen sinnfrei, weil wenn man die dann noch gestartet hat, dann sagt die einem, nee, hier darfst du nicht mehr. Ja, habe ich die dann wieder runtergeschmissen. So, dann gab es eine Kundenzufriedenheitsmeldung, die hat John Gruber vom Daring Fireball. CNN buried the most interesting tidbit in this piece on the results of a Yankee Group Survey. Und zwar 77% der iPhone-Besitzer würden sagen, dass sie noch ein anderes iPhone kaufen würden. Verglichen mit 20% der Androiden-Telefonbesitzer, die sich ein anderes Androiden-Telefon kaufen würden. Sagt Gruber, also wenn das stimmt, dann ist das schon incredible. Was immer incredible, unglaublich. Gigantisch, ach egal. Incredible. Da gab es dann allerdings noch eine Korrektur. Ja, die 77% iPhone-Besitzer, die stimmen, aber bei den Androiden-Telefonen, da hätten sie, oder sie wären halt nur nach Marke gegangen. Ja, und wie viele Androiden-Telefone, bei denen Androiden-Telefon draufsteht, gibt's? Naja, es gab die gigantische Anzahl von 2, weil das G1 Telefon, also das allererste Androiden-Telefon, da stand auch irgendwo Google drauf. Und auf dem nächsten Telefon stand Google drauf, logischerweise. Und ansonsten gibt es Geräte, wo man dann irgendwie schon ganz extrem im Kleingedruckten gucken muss oder die Software halt erkennen muss, um zu erkennen, dass da ein Androiden-Betriebssystem draufläuft. Na, also die Motorola-Geräte, nicht jedes Motorola-Gerät hat ein Androiden-Betriebssystem. Oder anders ausgedrückt, die haben irgendwie nur Umfragetechnik geliefert, die also schlicht und ergreifend nicht vergleichbare Ergebnisse fallen lassen hat. Na, also, ja. Oder anders ausgedrückt, die Umfrage war für den Arsch. Google-branded Android-Phone-Owners. So, also, nur 20% der Leute, die einen Google mit Google-Label versehenes Telefon besitzen, würden sich ein neues mit Google belabeltes Telefon kaufen. Hä? Ja, whatever. Na, also überhaupt nichts aussagekräftig. So, dann gab es am Dienstag ein großes Mac-Date, nämlich ein Update der festen Macs der Hardware, nämlich Mac Pro und iMac und ein drahtloses Touchpad für Nicht-Notebooks. Und irgendwie ganz tolles neues Produkt, ein magischer Akkulader. Mit dem man irgendwie ganz magisch Apple-Akkus aufladen können soll, weil das sind drahtlose Geräte. Warum das drahtlose Geräte sind, leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Aber ja, es sind drahtlose Geräte. Und mit diesen drahtlosen Geräten, die müssen ja irgendwie mit Strom versorgt werden, ne, logischerweise. Und können den sich halt nicht irgendwo aus einem Stecker ziehen. Wenn sie zum Beispiel USB-Geräte wären, dann könnten sie sich da einfach ja Strom herschnappen. Sondern die brauchen dann Akkus. So, da gibt es jetzt irgendwie ganz tolle, großartige AAA-Batterien. Ja, werde ich nachher mal gucken, ob es die hier auch gibt schon. Wenn es die hier gibt, vielleicht fühle ich mich ja mal genötigt, einen so ein Ding mal käuflich zu erwerben und auszuprobieren. Ich überlege ja noch, was ich mir zum zweiten OP-Monatstag spende. Aber der ist noch eine Woche hin, von daher, ja. Dann gab es gestern, ist das glaube ich gewesen, eine Meldung, dass Apple sich jetzt auch um die langsamen 3G-iPhones mit iPhone-Betriebssystem Version 4 kümmern würde. Na, also hier mein 3G-iPhone, von dem ich hier gerade die Podcast-Notizen ablese, das hat ja kein iPhone-Betriebssystem Version 4, also iOS 4, bekommen, einfach weil ich genügend Berichte gelesen habe, dass iOS 4 auf einem 3G einfach schlicht und ergreifend keinen Spaß macht. Ich meine, netzweit bekanntestes, prominentes Beispiel, Herr Hessmann von den Beats. Aber ja, jedenfalls gibt es jetzt irgendwie Berichte, dass sich Apple auch darum bemühen würde, dass die iPhone 3G nicht gar so verkrüppelt mit iOS 4 rüberkommen. Na, weil also schon mit OS 3 ist so ein 3G-iPhone ganz ordentlich ausgelastet und möchte halt, also hier der Kleine in meiner Hand, möchte so ungefähr alle 24 Stunden einfach mal einen Reboot haben. Einzige Ausnahme, wo er das wirklich überhaupt nicht brauchte, war in den Handvoll Tagen, wo es keine SIM-Karte hatte und von mir entsprechend auch nur zu Hause liegen gelassen wurde. Armes 3G-iPhone. Ja, aber seitdem möchte es halt so bummelig einmal pro Tag durchgetaucht werden. So, angeblich soll übrigens die iOS 4.1 Beta auf einem 3G-iPhone auch schon besser performen als 4.0. Nachdem allerdings ja 4.1 immer noch unterm NDA liegt, wird das niemand offiziell lautstark bestätigen können. Ja, weil wenn da irgendwie jemand sich hinstellt und sagt, ja, das kann ich bestätigen, dann könnte passieren, dass ihm dann ein Bruch des NDA zu Recht vorgeworfen werden kann. Also ja. Show, am Freitag gab es ein Siemens-Loch, beziehungsweise eine Meldung zu einem Siemens-Loch. Und zwar gibt es einen Internetwurm, der SCADA-Systeme anpackt. SCADA ist irgendwie so eine, also das sind so Systeme, die irgendwie für Großkontrolle. Used to control production at industrial plants such as oil rigs, refineries, electronics production and so on. Gut sein sollen. Und dieses Wurmvieh, das bricht wohl in die Systeme ein über ein bekanntes Default-Passwort. So, irgendwo sagt jetzt schon jemand, nee, das wäre nicht ein Passwort, das wäre mehr so eine Art Adresse. Aber jedenfalls bricht also der Wurm über einen Default-Weg ein. Und offizielle Aussage von Siemens war, nee, ändern dürfte er das trotzdem nicht. Also wenn es sich um ein Passwort handeln sollte, dann wäre das in der Kategorie, da hat Siemens aber schön Mist gebaut. Ja, und jetzt gibt es da also einen Wurm, der sich spezifisch um diese Rechner da kümmert, was dann irgendwie die Frage aufwirft, okay, diese Rechner, wenn die halt irgendwie Steuerung von irgendwelchen Fabriken sind, würde ich ganz blöd erwarten, dass die nicht im Internet rumliegen. Wenn die irgendwo in einem Netz rumliegen, wo man von draußen raufkommen kann, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die dann irgendwann mal angegriffen werden. Offensichtlich hat sich da jemand den Aufwand gemacht, da irgendwie was speziell für die Dinger zu schnitzen. Und offensichtlich haben die ein genügend großes Sicherheitsloch, dass man da rein kann. Ja, fällt in die Kategorie, ja, ein Fehler, der nur drauf gewartet hat, zu passieren. Ja, ich habe hier eine Meldung von Bruce Schneier vom letzten Freitag, aber nachdem ich die nur als Aufhänger brauchte, brauche ich mich daher nicht weiter drum bemühen. So, dann gab es ein paar Mafia-Meldungen. Erstmal gab es ein US-Urteil. Ein Richter im Fifth Circuit Appeals Court hat nämlich geurteilt, dass der DMCA, also der Digital Millennium Copyright Act, das riesengroße Gesetz in USA, was unter anderem verbietet, dass man DRM bricht oder Kopierschutz bricht, dass diese Regelung, dass die nur gilt, wenn man das DRM bricht, in order to violate copyright law, also um irgendwie Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Wenn man das als Fair Use macht, sagt zumindest das Gericht, dann geht das in Ordnung. Und das ist jetzt mal eine ganz neue Sicht auf die Dinge, ne? Weil bisher sah das immer so aus, so ja, man darf nicht mal mehr Privatkopien machen oder irgendwie so einfach für sich Zeug machen, weil das ist halt alles ganz böse. Sagt jetzt das eine Gericht, nö, wenn du das für Fair Use machst, also im Wesentlichen nach deutscher Regelung wäre das irgendwie sowas wie Privatkopie, dann darfst du. So, natürlich ist das kein höchstrichterliches Urteil und natürlich wird die Content-Mafia sich künstlich aufregen dagegen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das in nicht gar so ferner Zukunft, also wenn nicht aus diesem Verfahren, dann allerspätestens mit dem nächsten Verfahren, in die nächste Instanz gehoben wird und da in der Entscheidung harren wird. Ich meine, wäre ja mal ganz nett, wenn auch in den USA da mal rauskommt, so ja, so im Wesentlichen diese ganzen, du darfst aber nicht DRM kaputt machen, Regelungen gelten halt nur dann, wenn du halt was Böses machen würdest. Aber sonst machen sie keinen Sinn. Wenn du was Gutes machst, dann das darfst du halt nicht, wegen weil darum. Ja, bloß weil die Mafia der Meinung ist, dass sie das irgendwie durchsetzen könnte. By the way, Motorflugzeug, wo immer du bist. Irgendwo da oben. Hier sind mir aber zu viele Wolken, als dass ich jetzt irgendwie rauskriegen würde, wo du bist. Ah, okay, das war zu einfach. Ja, ja, also da wird man gucken müssen, was da rumkommt. Ah ja, super. Die haben hier ein großes Schild hingestellt fürs Ballonfahren und ich dachte, hier kommt eine Baustelle hin. Ja. So, dann habe ich mir den Obvious Acta Schutz geklaut, weil die europäischen Datenschutzbeauftragten sind der Meinung, dass der ACTA-Quatsch zu tief in die Grundrechte der Bürger eingreift. Dass ich mir nur gesagt habe, ja, Captain Obvious lässt grüßen. Seit wann arbeitet Captain Obvious bei den Datenschutzbehörden? Bei den europäischen Datenschutzbeauftragten? Auch wenn nahegelegt werde, dass es um die Bekämpfung von Produktpiraterie und Markenfälschungen in gewerblichem Ausmaß geht, zielten die bisherigen Entwürfe auch auf allgemeine Urheberrechtsverletzungen und File-Sharing ab. Also ja, im Wesentlichen den Datenschubsern ist aufgefallen, dass ACTA böse ist. Und zu mir nur einfällt, ja ach, Captain Obvious. Ja, weil, also, ja natürlich ist ACTA böse. Ja, und was sollen so Regelungen so frei nach dem Motto, ja jeder Verstoß wird verfolgt, wenn dann nicht gemeint ist, dass wirklich jeder Kleinstverstoß auch verfolgt wird. Na, im Wesentlichen gibt es dann da also eine Regelung, wo drin steht, jeder Verstoß kann verfolgt werden. Aber das wird oder nicht, das hängt davon ab, ob dein Diktator gerade mal Bock drauf hat, dich zu verfolgen oder nicht. Na, ich meine, dafür gibt es eigentlich Gesetze, dass sowas nicht passiert. Aber hey! Insgesamt haben die Datenschützer zwar keinen Zweifel, dass die ACTA-Verhandlungspartner ihre Absichten verfolgten. Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen seien mit der Sicherung der Privatsphäre vieler Menschen aber nicht vereinbar. Bla 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 bla. Ja, Provider müssten dann Netzüberwachung mitmachen und so weiter etc. pp. Also ja, natürlich, ACTA ist scheiße und ACTA ist auch aus Datenschutzsicht scheiße. Ja, schön, dass es euch auch auffällt. Fällt mir dazu spontan ein. Ist das Schild nicht mehr da? Weiter kritisierte die Gruppe, dass ACTA derzeit auch ein Haftungsmodell für Provider nach US-Vorbild vorschlage, wonach Provider verpflichtet werden sollen, von Nutzern eingestellte Inhalte auf Hinweis der Rechteinhaber zu blockieren und Informationen über die Identität der verdächtigen Nutzer zu geben. Damit befürchten Datenschützer nicht nur Einschnitte in die Meinungsfreiheit, sondern auch einen zu offenherzigen Umgang mit den Kundendaten der Provider in zivilrechtlichen Fällen. Die Rechte der Verwerter dürften auf keinen Fall pauschal den Datenschutz der Nutzer aushebeln. Ja, also fällt mir nur ein, schön, dass ihr auch mal aufgewacht seid. ACTA ist jetzt seit wie lange bekannt, dass da verhandelt wird? Ist doch auch schon eine Weile. Also von daher, ja, die Datenschützer, die haben irgendwie keine Ahnung, was die ganze Zeit gemacht haben, aber verdammt lange geschlafen offensichtlich. So, dann gibt's Atomabbaukosten. Gibt's eine Tagesschau-Meldung. Die Entsorgung ausgedienter Atomreaktoren und Kernforschungsanlagen wird den Bund zweistellige Milliardenbeträge kosten. Und zwar bisher entstanden 5,2 Milliarden für die Stilllegung und den Rückbau. Und bis 2035 kommen nochmal 5,4 Milliarden hinzu. Was da allerdings nicht drin stecken dürfte, ist, was muss man bezahlen, damit langfristig ein Endlager-Gorlebin nicht in sich zusammensackt und den ganzen Scheiß dann plötzlich raussapschen lässt. Ja, weil, Hint, wenn da so Asse-Style-Folgekosten entstehen, dann wird Gorleben teuer. Das wird übrigens nicht bezahlt von den Energieversorgern, die da die großen Summen Geld zwischendurch mal einstecken können und sich jetzt künstlich aufregen, dass sie ein bisschen Geld bei irgendwelchen Brennstäben lassen sollen. Sondern das wird bezahlt von den Steuerzahlern, die dann da sind. Also im Zweifelsfall allen. Aber hey. So. Dann gab es eine Knastbruchmeldung des US Library of Congress. Da gibt es irgendwie ein Copyright Office. Und alle paar Jahre kann man sich an die wenden und sagen, hier, da gibt es DMCA-Regelungen. Oder der DMCA, der ja sagt, hier so alles, was irgendwie Kopierschutz ist, darf es da nicht brechen. Da kann man sich Ausnahmen wünschen von. So frei nach dem Motto, ich möchte aber, keine Ahnung, ich möchte Büchervorlesetechnik auch dann nutzen können, wenn das der Urheberrechtsinhaber nicht will. Und wenn man das gut genug begründen kann, dann gibt es da dann eine Exception von den DMCA-Regeln. Und jetzt gibt es eine für Jailbreaking. Ein ausschließlich zur privaten, nicht kommerziellen Nutzung durchgeführter Jailbreak, der die Installation von durch den Plattformanbieter nicht autorisierten legal erworbenen Anwendungen ermöglicht, fällt nach dieser Entscheidung neuerdings unter Fair Use und wurde unter die DMCA-Ausnahmeregelung aufgenommen. Und auch ein Unlock gebrauchter Mobiltelefone ist erlaubt. Der Trick ist, ist zwar ganz nett, dass es diese Regeln jetzt gibt, wird aber praktisch keine Auswirkungen haben. Weil, was es im Wesentlichen sagt, ja, die US-Regelung, dass das böse ist, giltet nicht. Was nicht heißt, dass Apple nicht selber Maßnahmen ergreifen kann, zum Beispiel, um den Unlock wieder zu verhindern. Oder dass die Plattformbetreiber nicht was tun können. Na, siehe da das Motorola Droid X, ne, so frei nach dem Motto, ja, versuch's doch, da was Angelocktes drauf zu machen. Versuch's doch, dann bröselt die Hardware weg. Na, also so vom Prinzip her ist ja ganz nett, dass es dann dass dann nicht die Polizei dir die Tür einkloppt, wenn du sowas machst. Aber so richtige Auswirkungen hat das halt nicht. Na, von daher, ja, kann man machen. Ich meine, ist ja auch heute schon so. Ganz heute kannst du völlig legal einen Jailbreak machen, wenn du das in deinen vier Wänden machst. Nicht weiter auffällst, passiert nichts. Na, auch hier nicht. Auch in den USA nicht. Wenn du dann hingehst und sagst, hier, das Gerät ist kaputt, dann kann dir allerdings der Hersteller sagen, ja, tut uns leid, sie haben da was getan, das könnte Auswirkungen haben, deswegen ist selber schuld. So, dann gibt es einen Androiden-Lizenzserver. Da gibt es von Google einen zentralen Lizenzserver, der die Funktionen, die dafür benötigt werden, die sind im Androiden-Betriebssystem schon seit Version 1.5 irgendwo vorhanden. Und Also da geht es im Wesentlichen darum, dass bei Androiden-Betriebssystemen die Apps ja ganz billig geklaut werden können. Man schiebt die einfach irgendwie auf eine SD-Karte und dann schiebt man die SD-Karte in ein anderes Androiden-Telefon rein und dann kopiert man sie von da wieder runter und siehe da, läuft. Na, weil im Gegensatz zu Apple haben die da halt keinen DRM-Quatsch außenrum gewickelt. Und von daher, ja, und jetzt gibt es halt irgendwie einen Lizenzserver, bei dem man dann als Anwendung vermutlich sich meldet, so frei nach dem Motto, darf ich ja eigentlich laufen? Oder vielleicht macht das das Betriebssystem auch von selber. Ich meine, dann insert große Aufregung wegen, weil das Telefon telefoniert nach Hause. Aber ja. Verbindung zwischen diesem Client und dem Lizenzserver, was für ein Client eigentlich, also der auf den Dingern drauf ist, ist durch einen für jeden Entwickler eigenes Schlüsselpaar gesichert. Anwendungen sprechen nicht direkt mit dem Server, sondern vermittelt durch den Client. Ein SDK soll Entwicklern die Nutzung des Dienstes erleichtern und ihnen verschiedene Lizenzmodelle ermöglichen, oder anders ausgedrückt. Nachdem das bisher nicht aktiv war, könnte durchaus sein, dass es bisher nicht so unheimlich viele Anwendungen gibt, die das nutzen. Und da muss man halt nur die Version wegkopieren. Aber ja, funktioniert natürlich nur, wenn das Gerät online ist. Logischerweise. Aber ja. So, von gestern gab es dann noch die Vexus-Meldung. Das Nexus One-Telefon ist jetzt nicht nur in den USA nicht mehr erhältlich, sondern Vodafone will es ja auch nicht mehr verkaufen, weil es hätte da Lieferschwierigkeiten mit HTC gegeben. Und deswegen gibt es das Nexus One auch hier nicht mehr. Wie das Unternehmen in einer knappen Facebook-Statusmeldung schreibt, wolle man den Kunden nicht zumuten, mehrere Wochen auf ein bestelltes Smartphone zu warten. So, und ja, wirft dann die Frage auf, gibt es irgendwo Geräte, auf denen Androiden Betriebssystem Version 2.2 schon läuft, die man heutzutage käuflich irgendwo erwerben kann. Ich glaube, langsam wird es eng. Na, also mir fällt so spontan kein Gerät ein, aber gut, ich bin auch kein Androiden-Betriebssystem-Kenner. Von daher, ja. Show! Und da habe ich mir hier noch eine Meldung aufgeschrieben. Mit dem Auge ging es ja in der letzten Woche mal wieder weiter. Und zwar ging es erstmal mit dem Auge los am Samstag. Da bin ich nämlich einfach bei Vielmann im Alster-Einkaufszentrum aufgelaufen und habe gesagt, so, hier, Brille. 6 Wochen Wartezeit sind rum. Und zwar Wartezeit, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus bin. Also so rein formal, 6 Wochen sind sowas von rum. Und da habe ich dann erstmal mit einer Vielfrau zu tun gehabt, also einer Frau bei Vielmann, einer Angestellten. Und die hat auf meine Erwähnung von Netzhautablösung dann gleich erstmal total allergisch reagiert. Also ich meine, im Wesentlichen hätte sie da auch kreischen stehen können, Wade Retro, rufen können, Kreuzsymbole mit ihren Fingern machen und ne, so frei nach dem Motto, das wäre nicht sehr viel aufwendiger gewesen. Na, weil sie meinte dann so, ja, aber gehen Sie doch zum Arzt. Was soll ich denn beim Arzt? Der Arzt verschreibt mir keine Brille, weil Krankenversicherungen zahlen keine Brille mehr, von daher hat der Arzt mit Brille nichts zu tun. Ja, aber das geht doch nicht. Naja, und jedenfalls war die also erstmal total unwillig, hat sich dann irgendwie mit 2 Kolleginnen rückversichert, dass sie das tatsächlich machen kann, ohne dass ihr dann irgendwelche Körperteile entfernt werden. Und dann hat sie erstmal das rechte Auge ausgemessen, das funktionierende Auge. Da haben wir festgestellt, ja, ach, das Auge hat immer noch ungefähr die gleichen Werte wie vorher. Und links, naja, das ist ziemlich unempfindlich, das Auge. Na, da gab es dann so zwischendurch eine Situation, wo sie dann meinte, so, ja, aber da müssen Sie doch jetzt Unterschiede sehen. Sag ich, nee, sehe ich nicht. Das ist unterhalb der Messgenauigkeit von dem Auge. Das misst halt nicht besonders genau. Und dann ließ sie da noch irgendwie einen Menschen kommen, der tatsächlich Ahnung hatte. Der hat dann auch noch mal ein bisschen rumgemessen und Ergebnis der ganzen Veranstaltung war, dass er aber auch gesagt hat, nee, also eine Brille würde er mir damit nicht bestellen. So, von daher Ziel nicht erreicht. So, lief dann halt erstmal wieder da raus und dann nach Hause und war da halt nicht so richtig glücklich über die Situation. So, dann springen wir 2 Tage weiter. Am Montag war ich ja wieder beim Augenarzt, also bei der Augenärztin, weil die OP nicht stattfinden, also die No-P, die kannte sie auch noch nicht. Und danach war ich halt noch nicht bei ihr wieder. Und davor war ich halt das letzte Mal bei ihr, als sie mich da in Richtung Ambulanz weitervermittelt hat. Von daher, ja, kam erstmal so Schritt 1. Sie wollte halt auch mal Brillenstärke quer gucken. Habe ich gesagt, ich habe hier noch den Zettel von Vielmann. So, naja, im Wesentlichen hat sie da mal kurz rumprobiert und gesagt, naja, okay, also so grundsätzlich sind die Werte wohl in Ordnung. So, und dann gab es auch wieder Druckmessung, 23, langweilig. Und dann wurde das Auge riesig getropft. Und dann hat sie sich das angeguckt und erst guckte sie rein, dann wanderte sie einmal kurz raus, holte sich noch einen Zettel, um da irgendwie was aufzumalen. Da dachte ich schon, ach du Scheiße. Und weil wenn sie sich was aufmalt, heißt im Wesentlichen, da gibt es irgendwie Anomalien. Anomalien möchte ich nicht haben. Es gibt eine einzige Anomalie, die ich noch haben möchte, und das ist das blöde Kolobom, was den Vornamen blöd nicht mehr verdient hat, weil es ja die Netzhaut festgehalten hat, als sie von nichts anderem mehr gehalten wurde. Aber ja, jedenfalls guckte sie dann da und malte und guckte und malte und guckte nochmal und malte, und dann hat er sie irgendwann das ganze Auge durch und dann meinte sie so, ja, da hat sich die Netzhaut wohl wieder angelegt. Dann meinte ich so, puh. Na, weil als sie da anfing mit dem Malen, da dachte ich schon, na scheiße, da ist doch wieder irgendwas loser. So, und jedenfalls Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist jetzt, also auch sie zertifiziert, das Auge ist funktionstauglich, die Netzhaut ist dran, da muss man nicht nochmal ran. Oder anders ausgedrückt, ich habe jetzt von 4 Ärzten die Bestätigung, das Auge ist in Ordnung, so wie es jetzt ist. Und hat dann gesagt, okay, Termin in 8 Wochen. Ich habe jetzt Anfang September einen. Da habe ich sowieso noch wieder frei. Nach 225. Und ja, also mal gucken, wie das dann weitergeht. Aber jedenfalls ist das Auge aus der akuten, es könnte doch immer noch komplett kaputt sein und muss nochmal aufgemacht werden, Phase raus sein. Und dann, es war Montagvormittag, wen ich dann verpasst habe. Montag irgendwann, so gegen Mittag, wollte mal ein Rauchmelderinstallateur auftauchen. Ja, die waren das letzte Mal im September letzten Jahres da und haben da Plastikriemchen an die Decke geschraubt. Irgendwie habe ich die Pfeife wohl verpasst. Jedenfalls habe ich keine Rauchmelder, sondern nur die Plastikriemchen und auch irgendwie keine Meldung, wann die denn nochmal auftauchen wollen. War das wohl doch nicht so ernst gemeint von denen, irgendwie mit einer Woche Vorlauf in der Schulferiensaison einfach mal aufschlagen zu wollen. Jedenfalls bin ich dann am Dienstag bin ich dann zu Vielmann in der Mönckebergstraße, weil das so die Empfehlung in der Frühstücksrunde war. Und ja, das ist nicht nur irgendwie viel größer, sondern da habe ich dann auch gleich den stellvertretenden Niederlassungsleiter als Betreuer bekommen. Oder anders ausgedrückt, entweder hatte der gerade Langeweile oder meine Erwähnung von Netzhautablösung hat dafür gesorgt, dass ich dann keinen ganz kleinen Angestellten kriege, der auf Netzhautablösung irgendwie allergisch reagiert und im Wesentlichen nur Wada Retro rufen muss, um deutlich zu machen, was der eigentlich denkt. Wir haben übrigens jetzt um 12. Naja, jedenfalls, also ich hatte ja zwei Sachen vor, ne? Erstmal irgendwie eine Brille in angepasst fürs Auge und zweitens die bisherige Brillenstärke links, die viel zu viel ist inzwischen, ne, weil das Öl macht alleine plus 5, muss raus. Und das günstigste, was man da kriegen kann, ist so schickes 0-Dioptrien-Fensterglas. Gut, das ist jetzt Kunststoff, also habe ich 0-Dioptrien-Fensterplastik links. Und jedenfalls kann ich jetzt mit beiden Augen auch gleichzeitig so ein bisschen gucken. Ich habe jetzt auch schon festgestellt, ja, das schmeißt so mit Doppelbildern, wenn es mal Bock drauf hat. Also so richtig zusammenpassen tun die Bilder nicht. Und links findet irgendwie Kontrast geil, also hier den einen Mülleimer, der hier rumsteht mit einer blauen Mülltüte. Da fällt vor allen Dingen die blaue Mülltüte ganz von alleine auf. Aber ja, so wenn es so sonnig ist, dann findet das Auge das alles irgendwie cool. Und wenn es dunkel wird, dann findet das Auge alles blöd. Ja, jedenfalls darf ich jetzt noch so bummelig, eine Woche wird es glaube ich noch irgendwie dauern, Größe in Ordnung, bis die Brille dann fertig ist. Und dann kann ich mich nochmal um eine Sonnenbrille bemühen. Ja, das ist dann nicht weiter kompliziert, weil wenn ich erstmal feststelle, okay, damit kann ich tatsächlich einigermaßen gut gucken, dann lasse ich mir da noch eine Sonnenbrille schnitzen. Was ich dann auch noch gemacht habe, mir gleich noch eine Brillenversicherung, nur weil die bieten sie einem bei Vielmann ja irgendwie gleich an. Und bisher war das für mich immer so Kategorie, ja, lohnt ja nicht. Na, aber da erzählte er, ja, da ist auch drin, wenn sich die Sehstärke ändert. Da habe ich erstmal irgendwie breit gegrinst und gesagt, das kann jetzt gerade nicht euer Ernst sein. Nochmal nachgefragt, so, gilt das denn auch für mich noch? Weil sollte irgendwann das Öl mal rauskommen müssen, sind das alleine 5 Dioptrien Unterschied. Also das fällt dann sofort auf. Also 5 Dioptrien, die kann man nicht übersehen. Da muss man dann schon wirklich, wirklich eine Blindenkatze dabei haben. Meint er so, nö, das ist egal, warum. Oder anders ausgedrückt, 24 Monate hat das Auge jetzt Zeit, wenn es das Öl loswerden will, sich zu melden. Es hat das Öl nicht loswerden zu wollen, von daher ist das dann auch Kategorie in Ordnung. Und für 10 Euro im Jahr, naja, also ich meine, das ist nun wirklich keine Ausgabe, die irgendwie gigantisch wäre. Aber ja, habe ich jetzt jedenfalls, also links Fensterplastik drin, rechts noch die bisherige Optik, was ja aber auch ungefähr dem Wert entspricht, der dann dahinter hereinkommt. Und dann, ja, mal gucken, wie das dann weitergeht. Also im Wesentlichen ist jetzt das Auge also erstmal zertifiziert funktionsfähig. gut zertifiziert mit beiden Augen gleichzeitig gucken, funktioniert nur begrenzt. Aber das hat es vorher auch noch nie. Also es wundert mich sowieso ein bisschen, dass die beide jetzt der Meinung sind, sie müssten auch zusammen an einem Bild bauen. Das haben die noch nie gemacht. Oder zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. So von wegen 3D gucken konnte ich noch nie. Aber pff, ja, ich meine, im Moment geht's gerade. Die blaue Mülltüte, die ist blau und funktioniert auf beiden Augen einigermaßen. Ja, wie auch immer, jedenfalls bin ich mit dem jetzigen Ergebnis erstmal ganz zufrieden. Ja, und das Auge darf auch ruhig weiter dabei bleiben und schön weiter funktionieren. Was ich dann auch gemacht habe, mir dann schon mal für in 2 Wochen einen Termin ziemlich definitiv deponiert. Weil da gibt es in nicht gar so weit weg eine Veranstaltung mit dem Vornamen MPS. Und da gibt es noch so ein Stück Musik von einer Band, was auch durchaus nochmal aufgenommen werden kann. Hust, Prometheus, Hust. Ich weiß so ungefähr, wann er kommen müsste. Also welche Runde von denen ich definitiv bei denen vor der Bühne stehen sollte. Aber ja, jedenfalls, funktioniert das Auge jetzt gerade ganz okay. Also ich meine, wirklich scharf gucken kann es halt nicht. Ja, sonst hat er auch noch seine blöden Digitalrauschvorgänge so drin. So frei nach dem Motto, da wo ich halt am schärfsten gucken können sollte, also in der Bildmitte, kann ich gar nicht am schärfsten gucken, weil dann ab und zu mal so irgendwie bunter Fleck da ins Bild gehüpft kommt und sagt, ich sitze hier. Also bei Viermann führte das dann zwischendurch dazu, dass ich dann aus dem nicht direkten Sehbereich besser gucken konnte, was da für Buchstaben stehen, als aus dem direkten Sehbereich. Funktioniert dann nur der Trick nicht mit von wegen, ja, ich halte Ihnen da mal unterschiedliche Gläser davor und da müssen Sie jetzt einen Unterschied sehen. Ja, weil den Unterschied, den kann das nicht direkte Sehfeld auch nicht sehen. Aber ja. So, und dann gibt es mal wieder Musik. Musik gibt es von 5am. Mit dem Titel Fall Apart, was ich gar nicht tue, ich fall nicht auseinander. Hatch. Egal, der ist 3 Minuten 37 lang gefunden im Podsafe Music Network, Music Alley oder wie immer das Ding heißt. Laut ID3 Text entstammt er einem Album Raise the Sun. Jetzt habe ich mir gar nicht hingeschrieben, wann ich den das letzte Mal hatte. Egal. Und gefolgt ist das Ganze von einem Ausschnitt aus einem TED Talk von einem Sir Ken Robinson. Ja, von dem hatte ich schon mal 2 Ausschnitte. Es gibt auch noch wieder, also wenn der auftritt, der hat ab und zu mal so Witze versteckt. Jedenfalls, Guitar wouldn't work in 29 Sekunden. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen, mit einer S-Bahn laut durchs Bild rauschen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier im Podcast aufzutauchen. Was ein Aufwand. So. Genau, 12.05 Uhr. Dann drohe ich mal damit, dass ich voraussichtlich, wahrscheinlich, möglicherweise, eventuell nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Weil jetzt gibt es ja noch nicht mal mehr irgendwas, was einen OP-Termin da in den Raum stellen könnte. Ja gut, das Auge könnte von einem Tag auf den anderen total umkippen. Aber ich hoffe mal, dass es das nicht tut. Plus, da ist Öl drin, das kann nicht umkippen. Ja, jedenfalls drohe ich also mal damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Wenn da nichts dazwischen kommt, dann sage ich jetzt viel Spaß mit Fall Apart von 5am und Sir Ken Robinson und der nicht funktionierenden Gitarre. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Stars and sink in the dirt with angel arms. Open your hands, unravel your heart. Let's fall apart. My breath, hold me close as I confess. I've loved you from the start. Let's fall apart. Let's fall. Let's fall. Let's fall. whisper the light. Watch my blackbird soul take flight. I close my eyes as our lips part. Let's fall apart.
We have to recognize a couple of things here. One is that human talent is tremendously diverse. People have very different aptitudes. I worked out recently that I was given a guitar as a kid at about the same time that Eric Clapton got his first guitar. You know, it worked out for Eric, that's all I'm saying. You know, in a way, it did not for me. I could not get this thing to work, you know, no matter how often and how hard I blew into it. You know, it just wouldn't work.